Haus 1. Wir machen Podcasts.
Hi, ihr hört den Lila Podcast Feminismus für alle, heute mit Laura und bei mir ist Katrin. Hallöchen.
Hallöchen, Laura.
Ja, wir sprechen heute über das Klima oder die Klimakrise und die Schnittstelle zum Feminismus. Denn wir stellen ja immer wieder fest, hier im Lila Podcast, im Grunde ist fast jedes Thema, was so da draußen existiert, auch ein feministisches Thema. Das heißt, wir gucken uns heute zum Beispiel an die Frage, hat Klimaschutz eigentlich ein Geschlecht? Gibt es eine Antwort auf die Frage, wer ist denn eigentlich für die Klimakatastrophe verantwortlich? Und hat diese Antwort etwas mit Gender und mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun? Was versteckt sich eigentlich hinter dem Begriff Petromaskulinität? Und wer sind eigentlich die Leidtragenden der Klimakrise?
Ihr hört es schon, in dieser Sendung sprechen wir also über die Schnittstellen zwischen Klima und Klimapolitik und Feminismus. Und wir haben auch Gäste mitgebracht. Einmal ist zu Gast ein echter Mensch, nämlich Christian Stöcker. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Männer, die die Welt verbrennen. Und ein Buch ist zu Gast.
Das Buch heißt Petromaskulinität. Ich bin ja immer große Freundin von Begriffen, die etwas schön prägnant zusammenfassen und habe da jetzt wieder einen neuen gelernt. Kara New Daggett ist die Schöpferin dieses Begriffs, eine Politikwissenschaftlerin, eine US-amerikanische Politikwissenschaftlerin. Und sie hat ein Essay geschrieben mit eben diesem Titel Petromaskulinität. Und den gibt es auch auf Deutsch, erschienen bei Mattes und Seitz. Und den habe ich mir angeschaut als Vorbereitung auf diese Sendung.
Das heißt, wir haben jede Menge Expertise hier.
Ja. Boah, freue ich mich auch schon doll drauf. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unsere Sendung mit Katja Diehl über Gender und Mobilität. Das hängt ja alles auch irgendwie ein bisschen zusammen mit dem, worüber wir heute sprechen wollen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, ob das 21 war, 22, 23. Ihr werdet es finden.
Irgendwann in dieser Pandemiezeit.
Ja, wirklich, die einfach komplett verschwommene Jahre, die sich anfühlen wie eins. Ich werde es euch aber auch nochmal raussuchen. So ist es ja nicht, so viel Serviceleistung muss sein. Und da haben wir ja auch schon mal erkannt oder festgestellt am Ende dieses Gesprächs, Faustformel, Städte sind für Männer in Autos gemacht, von Männern in Autos. Und ja, eine lebenswerte Stadt und auch die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse, die Menschen an städtischen Raum oder generell halt an öffentlichen Raum und an Mobilität haben, die wurden halt bisher sehr wenig bedacht.
Und da ist eigentlich auch eine ganz schöne Brücke, weil man könnte sagen, dass wenn man das Klimathema anschaut, dann wurde auch wenig daran gedacht, wie ein lebenswerter Planet für zukünftige Generationen aussehen könnte, während wir leider sehr viele Treibhausgase in die Luft pusten. Und wer diese Treibhausgase in die Luft pustet, beziehungsweise wer am meisten davon profitiert, dass wir alle das letztendlich immer noch viel zu viel tun, Christian Stöcker, der hat sich das mal angeschaut für sein Buch. Christian Stöcker ist Psychologe, Professor für digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg und darüber kennen ihn wahrscheinlich auch viele, Spiegel-Kolumnist, der sich eigentlich ziemlich oft zum Thema Klima äußert. Und sein Buch heißt, wie ich vorhin schon gesagt habe, Männer, die die Welt verbrennen. Da untersucht er unter anderem auch, was die Zerstörung des Klimas mit dem Geschlecht zu tun hat. Und das war auch meine erste Frage.
Also ich bin jetzt kein feministischer Aktivist, ja, aber es ist völlig klar, dass unseren Reichtum und unsere Privilegien, die wir alle genießen, die uns beide auch in die Lage bringt, jetzt hier mit Hightech gemeinsam irgendwie über die Distanz ein Gespräch aufzuzeichnen und so weiter. Diesen Reichtum verdanken wir maßgeblich fossilen Brennstoffen. Zwei Jahrhunderten industrieller Revolution basierend auf fossilen Brennstoffen. Und sag mal, die Macht von Männern und Frauen hat sich in diesen 200 Jahren nicht gleich entwickelt. Ja, Frauen haben natürlich aufgeholt, dürfen seit dem 20. Jahrhundert zumindest in den meisten Ländern auch wählen und so weiter. Bei manchen kam es erst sehr spät, aber die privilegiertesten Menschen auf dieser Welt und die, die auch die meiste Macht nach wie vor ausüben, sowohl was staatliche als auch Unternehmensmacht angeht, sind eben nach wie vor Männer. Und auch die, die von diesem enormen wirtschaftlichen Erfolg auf Basis dieser Energieträger am meisten profitiert haben, sind Männer. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass diese Männer eben auch am meisten zu verlieren haben. Und deshalb sind es, aufgrund dieser gesamten Entwicklung, sind es eben in unterschiedlichen Konstellationen, an unterschiedlichen Orten fast nur Männer, denen wir die aktuelle gefährliche Situation verdanken. Und das reicht eben von Wladimir Putin bis zu Donald Trump und von Mohammed bin Salman über Rupert Murdoch bis hin zu Matthias Döpfner. Also es gibt jede Menge mächtige Männer, die auf die eine oder andere Art und Weise direkt oder indirekt von fossilen Brennstoffen profitieren und weit weniger Frauen, auf die das in gleicher Weise zutrifft. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn sich etwas verändert und im Moment muss sich wirklich dringend etwas verändern, dann verlieren dabei unter Umständen Leute ihre Privilegien. Und die privilegiertesten Menschen dieser Welt sind im Moment eben nach wie vor, auch wenn es wie eine Phrase und Klischee klingt, weiße, ältere Männer.
So sieht's aus.
Ja, so sieht's aus. Und ja, man möchte auch direkt ergänzen, nicht nur profitieren Frauen nicht in gleicher Weise von fossilen Brennstoffen wie Männer, sondern die Folgen der Klimakrise treffen Frauen auch um einiges härter. Also es gibt da eine Zahl, die ich gefunden habe, die halt sagt, dass es für Frauen 14 Mal wahrscheinlicher ist, also für Frauen und Kinder, um es genau zu sagen, 14 Mal wahrscheinlicher ist, bei Umweltkatastrophen zu sterben beispielsweise. Also es ist eine Zahl, die ich bei UN Women gefunden habe und zum Beispiel auch in der feministischen Arte-Sendung Kreatur, die ist übrigens sehr zu empfehlen. Die haben diesem Thema nämlich auch schon mal eine Sendung gewidmet. Ich packe das natürlich gerne in die Shownotes. Und es ist halt tatsächlich auch gar nicht so neu, ne? Diese Verbindung zwischen Umwelt, Klimakrise und Feminismus. Also uns ist sicherlich allen schon aufgefallen, viele prominente Köpfe der Klimabewegung sind weiblich, also allen voran irgendwie Luisa Neubauer und Greta Thunberg beispielsweise. Tatsächlich habe ich auch rausgefunden bei der Recherche, dass es so ist, dass nachhaltige Produkte vom Marketing her auch wieder eher für Frauen konzipiert sind als für Männer, dass die also eher an Frauen vermarktet werden.
Weil das könnte natürlich auch sein, ich glaube, es heißt im Marketing immer so schön, so und so viel Prozent aller Kaufentscheidungen werden von Frauen getroffen. Also ich glaube, Frauen treffen auch die meisten Kaufentscheidungen. Vielleicht gibt es
für den Haushalt.
Genau, vielleicht gibt es da so ein bisschen auch dann eine Verzerrung dadurch, was natürlich aber auch eine Gender-Komponente ist, ne?
Was auch eine Gender-Komponente ist, ne? Genau. Es gibt aber wohl tatsächlich auch Studien, die belegen, dass Frauen insgesamt umweltbewusster sind als Männer. Also man spricht da sogar bereits vom Eco-Gender-Gap. Und das Buch von Christian Stöcker steht sozusagen, wenn man möchte, auf den Schultern von Riesinnen, wie wir immer so schön sagen. Denn bereits seit den 70er Jahren gibt es eben diese Bestrebungen, das zusammenzudenken. Und zwar unter dem Begriff Ökofeminismus. Das ist ein Begriff, der wurde in den 70er Jahren geprägt von der französischen Frauenrechtlerin Françoise Dobon. Und das ist jetzt so Pi mal Daumen 50 Jahre her und seitdem weisen eben FeministInnen bereits hin auf den Zusammenhang zwischen der Ökokrise und der Unterdrückung der Frauen. Und ich hatte da auch so ein kleines Déjà-vu mit unserer Speziesismus-Sendung. Ich habe jetzt versucht, das ein bisschen mehr zusammen auszusprechen. Man hat mir gesagt, diese Sprechpause, die ich da immer gemacht habe, sei wohl nicht ganz richtig. Bei all diesen Themen ist eben Ausbeutung als zentrales Element eben diese verbindende Gemeinsamkeit, ja. Also eine vermeintliche Überlegenheit rechtfertigt das Ausnutzen von Frauen, von Tieren und eben der Umwelt. Das wollten wir euch einfach mal quasi noch mit servieren. Schaut euch da gerne in den Shownotes um, wer da irgendwie noch sich mehr mit beschäftigen möchte. Und auch nochmal ein anderer Begriff, der da so mit reinkommt. Also ich stelle mir das immer so vor, wie so verschiedene Denkschulen und Menschen, die dann irgendwie sich eigentlich auf dasselbe zubewegen, ist eben diese Petromaskulinität, von der wir schon am Anfang gesprochen haben. Es ist ganz interessant. Ich habe was gefunden, womit sich sehr gut erklären lässt, was Petromaskulinität eigentlich darstellt. Ich bin mal gespannt, ob dir das auch schon mal untergekommen ist, Kada. Also es gibt zum Beispiel im Internet T-Shirts, die man kaufen kann mit der Aufschrift »Sei kein Penner, fahr Verbrenner«.
Sehr schön.
Ja, sehr schön, genau. Oder auch echte Männer fahren Verbrenner. Also es ist auch ganz süß, wie dann immer so gereimt wird. Und was ich tatsächlich auch selber mal beim Spazierengehen entdeckt habe, ist, da war jemand, also nicht jemand, sondern sein Auto war geparkt und um den Auspuff herum war oder über dem Auspuff platziert war ein Aufkleber mit der Aufschrift »Eat this, Greta«. Also natürlich bezogen auf Greta Thunberg, was es nicht alles so gibt, die Zöpfe am Auspuff. Ich glaube, da haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen im Lila-Podcast. Ne? Also auch wieder eine Anspielung dann auf Greta Thunberg mit ihren geflochtenen Zöpfen.
Ja. Tatsächlich, lustigerweise hatte ich auch den Chris Stöcker auf genau diese Aufkleber angesprochen und ich finde, er hat alles dazu gesagt, was man zu solchen Aufklebern sagen muss.
Genau, also ich meine, da sieht man ja schon auch, also wer das nötig hat, da quillt ja die fragile Männlichkeit aus allen Knopflöchern. Ja? Also wenn ich es nötig habe, tatsächlich mit meinen Abgasen anzugeben in aggressiver Weise, dann fehlt ja offensichtlich irgendwie was.
Da fehlt ja offensichtlich irgendwie was. Aber es ist ja tatsächlich ein Identitätsangebot gemacht worden an vornehmlich Männer. Und das ist ja genau das, was Petromaskulinität beschreibt, oder?
Ganz genau. Also Petro plus Maskulinität, ne, es geht um die Verflechtung von fossilen Brennstoffen und Männlichkeit, beziehungsweise, um es nochmal präziser zu formulieren, Männlichkeitskonzepten. Denn wir wissen ja alle mittlerweile, es gibt ja nicht die eine determinierte Männlichkeit. Was wahrscheinlich für die allermeisten auf den ersten Blick erstmal sehr naheliegend ist, ja, fossile Brennstoffe im Boden zu lassen, ist gleichbedeutend mit etliche Billionen Dollar unter der Erde verkümmern zu lassen. Also so schreibt es auch Kara New Daggett in ihrem Essay. Aber eben diese tiefer liegende Geschlechtskomponente, die ist vielleicht nicht ganz so auf den ersten Blick erkennbar. Also die These von Daggett ist halt, dass Kohle und Öl eben noch viel mehr als Profite und eben diesen verbrauchsintensiven Lebensstil sichern, an den sich so viele von uns auch gewöhnt haben, sondern dass es eben auch genau diese kulturelle Bedeutung gibt. Und auch da wieder nochmal der Rückbezug zu unserer Speziesismus-Sendung. Ein echter Mann, der isst eben nicht nur sein Steak fünfmal in der Woche, sondern der fährt halt auch Verbrenner. So, und Daggett kritisiert in ihrem Essay eben, dass aber Misogynie und Klimakrisenleugnung, dass das häufig so separat betrachtet wird, obwohl sich das eigentlich gegenseitig bedingt. Und sie sagt halt, dass sich frauenfeindliche Gewalt in gewisser Form sogar in fossiler Gewalt sozusagen entlade. Also sie spricht da von einer kompensatorischen Gewaltpraktik, was ich total spannend finde.
Ja, also das ist auch was ja so als Witz oft gesagt wird, dass wenn jemand so ein wahnsinnig krasses Verbrennerauto fährt, ne, also wo der Auspuff auch besonders groß ist und besonders viel Treibhausgase erzeugt werden, dass die dann vielleicht auch was kompensieren.
Absolut, da scheint also wirklich was dran zu sein. Und ja, Daggett geht eben auch so weit zu sagen, dass eben in solchen männlichen Identitätskonzepten und der patriarchalen Ordnung ein Grund liegt oder liegen könnte, eben für auch die ausbleibenden politischen Reaktionen auf die Klimakrise. Ja, und also ich will jetzt gar nicht ganz so sehr in die Tiefe gehen. Gerade gegen Ende des Essays steigt sie da so ein bisschen in, wie soll ich sagen, intellektuelle Höhen auf und macht sogar so eine Art Psychoanalyse. Das ist sehr, sehr spannend zu lesen, aber geht jetzt für heute, für unsere Sendung vielleicht ein bisschen zu weit. Aber was ich noch mit reinbringen wollte, ist noch Ihre These oder Ihre Idee, dass auch der Umweltschutz bereits maskulinisiert worden sei. Und das fand ich auch nochmal einen sehr spannenden Gedanken, dass eben so ein prototypisch männlicher Blick auf das Problem besteht und da eben Wissenschaft, Wirtschaft, Sicherheit sehr stark betont wird. Und das hat mich sehr erinnert auch an, es war doch der Lindner, oder Christian Lindner mit seiner Technologieoffenheit.
Die ganze FDP eigentlich, aber ja.
Die ganze FDP, genau. Und da schließen sich ja so sehr viele Kreise, würde ich mal dazu sagen. Und der Christian Stöcker, der greift das in seinem Buch ja auch auf, dieses Konzept. Wie versteht er denn den Begriff?
Ja, Christian sagt, dass diese Petromaskulinität, die gibt's halt auch hier bei uns ganz stark. Und im Grunde erklärt er, dass das vor allem Männer sind,
die eine Begeisterung für fossile Brennstoffe oder auch für so fast sozialdarwinistische, marktradikale Grundideen, die sehr gut harmonieren mit dem, was die Männer, die die Welt verbrennen, so ideologisch in Stellung gebracht haben in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, um ihre Geschäftsmodelle zu verteidigen, sehr gut übereinstimmen. Also Petromaskulinität als Konzept von Verteidigung und Privilegien kombiniert mit so wenig Bereitschaft, Rücksicht auf Schwächere zu nehmen und einer großen Bereitschaft, wissenschaftliche Evidenz zum Thema Klimakrise zu ignorieren oder für irrelevant zu erklären. Es gibt dieses Konglomerat von Eigenschaften und das gibt es auch wieder vor allem bei Männern. Und das sind weit mehr als die wenigen, die davon so stark profitieren. Ja, also hier Andrew Tate, der irgendwie Greta Thunberg Fotos von seinen Sportwagen schickt, ja, der Mann, der davon lebt, sozusagen frauenfeindliche Ideen im Internet zu verbreiten, jetzt in Rumänien im Knast sitzt, weil er ihm Menschenhandel vorgeworfen wird und Vergewaltigung. Das ist die personifizierte Petromaskulinität, ja. Oder es gab in Deutschland eine Bewegung von überwiegend sehr weit rechts angesiedelten Herren, irgendwie gestartet auf Facebook meines Wissens, als Gegenbewegung zu Fridays for Future namens Fridays for Hubraum. Ja, das ist sozusagen organisierte Petromaskulinität.
Ja, also finde ich nochmal sehr gut zusammengefasst, weil ich glaube, es uns allen ja auch wirklich oft schon begegnet ist irgendwo, also sei es jetzt im realen Leben, irgendwelche Menschen in unserem Bekanntenkreis, vielleicht auch in der Familie oder eben auf Facebook, in Facebook-Gruppen oder heutzutage dann wahrscheinlich WhatsApp-Gruppen und Telegram-Gruppen, aber die sind schon so ein bisschen überall, also es sind halt dann tatsächlich nicht einfach nur diese krass reichen Typen wie Murdoch, Bin Salman, Putin, Trump und Co., die ja Chris ganz am Anfang genannt hat, sondern es gibt eben so eine Ideologie, die dann wirklich auch bis zum, in Anführungszeichen, kleinen Mann dringt und die dieser dann auch gerne vor sich herträgt oder annimmt und vor sich herträgt. Und das ist auch auf eine Art genial, ne? Also, dass so diese Petromaskulinität dazu beiträgt, eben den Profit und die Privilegien dieser wenigen reichen Männer zu erhalten. Das ist eigentlich die Errungenschaft, die sie da geschafft haben. Und sie haben es dadurch geschafft, also durch diese Petromaskulinität, durch diese identitätsstiftende Ideologie, die sich in der ganzen Welt verbreitet, haben sie es wirklich geschafft, Klimaschutz als, in Anführungszeichen bitte, die kann man im Podcast nicht hören, aber ich setze sie ganz bewusst Vogue zu framen, was ja in bestimmten Kreisen so ein absoluter Vogue-Ideologie und so weiter. Genau, das haben sie geschafft und dazu nochmal Christian Stöcker.
Es gibt ganz viele politische Konflikte und Auseinandersetzungen und Konfliktlinien, die plötzlich in einem völlig anderen Licht erscheinen, wenn man sie durch die Brille, welche der Parteien hat denn was von fossilen Brennstoffen, betrachtet. Ja, ich bin absolut überzeugt mittlerweile, dass ein wesentlicher Teil der vermeintlichen Kulturkampfkonflikte etc., die wir gerade so erleben, ja, ob das jetzt irgendwie Toiletten für Transmenschen oder Gendersternchen oder was auch immer ist, sind in Wirklichkeit zumindest zum Teil nützliche Propaganda-Vehikel für Leute, die weiter fossile Brennstoffe verbrennen wollen. Ja, es gibt ja auch eine sehr, sehr große Korrelation zwischen reaktionären politischen Einstellungen und der Begeisterung für fossile Brennstoffe. Ja, also das ist Wladimir Putin, Mohammed bin Salman, Donald Trump, Charles Koch, der wahrscheinlich der größte Finanzier von Desinformation über die Klimakrise, den es auf diesem Planeten gibt, sind alles Leute, die auch absolut reaktionäre politische Haltungen vertreten. Also frauenfeindliche Haltungen, Anti-LGBTQ-Haltungen etc. etc. Ne, da hat man es wieder auf einerseits mit privilegierten Männern zu tun, die ihre Privilegien verteidigen. Und auf der anderen Seite ist das aber eben auch einfach eine gute Methode, sozusagen einen Identitätsraum zu schaffen. Das dockt auch wieder an diesem Petromaskulinitätsthema an, der es mir ermöglicht, Dinge für meine Zwecke einzuspannen, ohne dass die das überhaupt mitkriegen. Also man kann das sehr schön zeigen, beispielsweise beim Thema erneuerbare Energien. Ja, also wenn man die Leute fragt, Wind- und Solarstrom, rechts oder links, dann sagen die Leute links. Das ist natürlich, wenn man es so formuliert, erkennbar widersinnig. Ja, es gibt keine rechten oder linken Methoden, Energie zu erzeugen. Das ist einfach kompletter Quatsch. Ja. Es gibt eine Kolumne, die auch natürlich im Buch zitiert ist, von Paul Krugman, dem Wirtschaftsnobelpreisträger in der New York Times, mit der Überschrift How the Wind Became Woke. Ja? Also schon spätestens seit 2010 ungefähr wurde in den USA von den Thinktanks und Stiftungen etc. des Koch-Netzwerks von Charles Koch, dem eines der größten privaten Ölunternehmen der Welt gehört, eine gezielte Kampagne gestartet mit dem expliziten Ziel, Windenergie für eben links woke zu erklären. Und mittlerweile ist es so, dass in Texas zum Beispiel wird Windenergie relativ auch andere erneuerbare Energie sehr stark ausgebaut, weil sich da einfach rentiert. Aber das passiert sozusagen nicht, weil das so gut funktioniert alleine und weil das so eine gute Idee ist, sondern gegen den Widerstand der Leute, die oder also sozusagen die Leute, die da Windräder bauen, irgendwelche Rancher, müssen ihren Vorbehalt überwinden. Es gibt eine Kolumne im Economist, da stand der schöne Satz drin: Die Leute dachten alle, wir denken alle, wenn man hier ein Windrad aufstellt, dann kommt als nächstes AOC um die Ecke, also Alexandria Ocasio-Cortez, die linke demokratische Abgeordnete. Ja, also für die haben es geschafft, diese Verknüpfung, erneuerbare Energien sind irgendwie links, ganz tief in die Köpfe der amerikanischen Rechten reinzupflanzen. Das sind Leute, die sind wirklich politisch gezielt gegen alles, was fossile Geschäftsmodelle bedrohen könnte, indoktriniert worden.
Also das finde ich voll spannend. Da möchte ich gerne noch mal kurz mit dir tiefer einsteigen. Also einmal gehe ich voll mit und ich weiß voll, was Christian Stöcker da sagen will. Und ich erinnere mich auch an eine Stelle in dem Essay von Karen U. Daggett, wo sie eben darlegt, dass natürlich irgendwo Klimaschutzbestrebungen eben wiederum diesen Status quo, diesen bequemen Status quo privilegierter, mehrheitlich weißer Männer sehr stark angreift. Genauso wie eben generell diskriminierungssensible Bestrebungen, genau, Geschlechtergerechtigkeit, antirassistische Bestrebungen etc. Aber dass er so diese Idee von ich weiß jetzt nicht mehr, wie er es genau formuliert hat, aber er hat gesagt, es ist absoluter Quatsch, das irgendwie als links und rechts zu bezeichnen. Da hat es bei mir kurz ein bisschen eingehakt. Und zwar erinnere ich mich da beispielsweise an ein Statement von Suki oder heute ja als Zucchini mit Kinder-Hip-Hop unterwegs, die Musikerin, Rapperin, die in einem Gespräch mit dem Veto-Magazin berichtet hat, wie sie von einem Kind mal gefragt wurde, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen linker und rechter Politik oder dem politisch Linken und dem politisch Rechten? Und sie hat das auf die Formel runtergebrochen. Naja, die Rechten, die wollen quasi das Beste für sich und die Linken wollen das Beste für alle. Und ich finde schon, dass man das auf eine Art auch übertragen kann. Also ich kann ja schon mich irgendwie jetzt in der Wahl, was für einen Strom beziehe ich oder was für ein Auto benutze ich oder generell, wie bewege ich mich fort, das mitbedenken, wem es jetzt nützt und wem es schadet, oder? Wie würdest du das sehen?
Oh, ich bin da immer ganz vorsichtig, weil ich denke, so Dinge wie Klimaschutz oder Menschenrechte auch, ist ja auch ganz beliebt, ne? Wenn es um Flüchtlingsfragen zum Beispiel geht, dann hält man sich an die Menschenrechte oder nicht? Ich finde, solche Dinge dürften nicht in diese Kategorien links und rechts eingeordnet werden, weil es alle Menschen angeht. Menschenrechte sind für alle Menschen da. Der Klimawandel oder die Klimakatastrophe, muss man ja sagen, die wird uns alle betreffen. Es wird dann natürlich klar, die Reichen bilden sich im Moment noch ein, dass sie sich dann irgendwie Dinge bauen könnten, dass sie dann nicht so betroffen von sind. Aber das möchte ich mal so ein bisschen auch mit Fragezeichen versehen, wie aussichtsreich das ist. Und sie vergessen dabei natürlich auch, dass in einer Gesellschaft, wo es allen gut geht, auch die besonders Privilegierten noch glücklicher sind. Da gibt es ja auch Studien zu. Also das vergessen die ja alles manchmal so ein bisschen, weil alles ja auf diesen Aspekt von Geld, Reichtum, Profit zugeschnitten ist. Insofern ist der Ökofeminismus natürlich schon nochmal ein guter Hinweis gewesen von dir vorhin. Aber ich würde gerne eigentlich dafür werben und das ist auch was uns ein bisschen verloren gegangen ist, weil das auch was ist, was dazu führt, dass zum Beispiel hierzulande in Deutschland es keine Partei gibt, die sich ernstzunehmend für Klimaschutz einsetzt. Weil man irgendwie sagt so, ja, aber wenn man sich für Klimaschutz einsetzt, dann ist das ja das Thema der Grünen. Das ist ja nicht unser Thema. Und das verringert in meinen Augen die Chancen darauf, echten Klimaschutz zu machen und das Gleiche für Menschenrechte. Wenn Menschenrechte sozusagen das sind, was links ist, dann haben wir etwas verloren, was wir eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg uns hart errungen haben mit extremst krassen Erfahrungen von Zerstörung, von Holocaust, von also wirklich mit vielen Menschenleben war die nachdem wir so viel verloren hatten, war die Erkenntnis, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir haben das aufgeschrieben, wir haben uns als Weltgemeinschaft darauf geeinigt. Und wenn sowas jetzt geframed wird als, das ist links, dann haben wir auch was verloren wieder. Und das ist, glaube ich, da, wo ich denke, nee,
ja, ich verstehe. Ja.
Lass uns das neutral halten.
Ja, so wie Moritz, war das nicht Moritz Neumeier, der immer sagt, das ist nicht links, das ist logisch?
Ja, ich glaube, der ist das. Genau.
Ja, stimmt. Ja, ich will mich halt immer ganz gerne wehren gegen diese Verunglimpfung von linker Politik.
Ja,
ich mir immer denke, ist ja genau das. Ne? Aber ich verstehe schon, quasi strategisch ist es schon klüger, da aufzupassen, dass es eben nicht, also dass man dieses Framing halt nicht zulässt.
Ja, genau. Ich würde da auch zweigleisig fahren. Ich sag, dass ich links bin. Ich sag, ich schäme mich da nicht für. Und finde das auch etwas, wofür sich niemand schämen müsste, weil es eben wirklich darum geht, wie du gerade sagtest, man versucht an alle zu denken und nicht nur an sich. Aber ja, für die Leute, die nur an sich denken, ist Klimaschutz genauso sinnvoll, wie auch Menschenrechte sinnvoll sind. Deswegen ist es eben nichts, was links und rechts ist. Und bei erneuerbaren Energien erst recht nicht, weil es ist halt auch einfach krass wirtschaftlich, ja. Also es ist super für die Wirtschaft. Ne? Warum regelt der Markt nicht? Ja, weil wir uns ideologisch total verrannt haben. Und das gibt's auch tatsächlich in Deutschland. Also was ich gerade schon sagte, dass in Deutschland irgendwie Klimaschutz ist in Deutschland bei den Grünen verortet. Und natürlich gibt es eine Partei der Kohle auch. Das ist die SPD traditionell. Heutzutage auch manchmal gerne die CDU, weil sie auch zwischendrin mal in Nordrhein-Westfalen regiert hat. Aber früher war es tatsächlich eine Auseinandersetzung zwischen SPD und CSU, dass der damalige CSU-Ministerpräsident Franz Josef Strauß, ich glaube, es war in den 80er Jahren, davon gesprochen hat, dass man ja auch auf die klimatischen Bedingungen der zukünftigen Generationen achten müsse. Und deswegen hat er für Atomkraft plädiert. Also er hat wirklich damals gesagt, wir müssen darauf achten, dass wir nicht so viel CO2 produzieren. In den 80ern war das sozusagen ein kurzer Moment, in dem Klimaschutz ein Thema der CSU war. Muss man sich mal vorstellen.
Das ist kaum zu glauben.
Übrig geblieben ist davon, dass jetzt Markus Söder, auch CSU-Ministerpräsident, sich auch wieder massiv für Atomkraft einsetzt, an einem Punkt, wo es wirtschaftlich auch überhaupt nicht sinnvoll ist, aber gut. Aber damals war es tatsächlich ein Thema der großen Volkspartei, wenn man so will, oder der Union. Und davon sind wir natürlich komplett weggekommen.
War es nicht auch Franz Josef Strauß, der diesen berühmten Satz gesagt hat, rechts von der CDU darf es keine weitere Partei. War der das? Weil das hätte sich ja dann irgendwie auch erledigt.
Ja, das weiß ich nicht mehr.
Muss ich vielleicht nochmal nachgucken.
Naja, ja. Und was natürlich, also du hast vorhin ganz gut aufgedröselt, dass viele KlimaschützerInnen, viele der Klimaschutzbewegung sind weibliche Gesichter. Trotzdem, das war Christian Stöcker auch nochmal sehr wichtig, es sind nicht alle Männer Klimakiller. Im Gegenteil. Also man muss vielleicht auch nochmal sagen, die wenigsten Männer sind krasse Klimakiller. Einerseits gibt es natürlich jede Menge Klimaforscher und Klimaaktivisten, männliche, die alles daran setzen, diesen fossilen Wahnsinn endlich zu beenden. Also wir haben schon etliche Gespräche mit Stefan Rahmstorf geführt, der wirklich ohne Ende sich dafür einsetzt, dass das aufhört. Die meisten ich sag mal, nicht weißen, nicht sehr privilegierten Männer auf dieser Welt, die wahrscheinlich dann oder die vielleicht auch heute schon betroffen sind von den extremen Auswirkungen der Klimakrise, die haben natürlich auch nichts damit zu schaffen, dass wir weiterhin so viel verbrennen, sondern es ist, und das muss man sich klar machen, eine kleine, privilegierte, extrem reiche und dadurch extrem einflussreiche Minderheit, die hier ihre Privilegien verteidigt. Die haben dann zwar geschafft, durch diese Petromaskulinität ein Identitätskonzept anzubieten, ja, wo sie ihre Anhängerschaft mit ideologisieren können, sage ich mal, oder ich glaube, indoktrinieren war das Wort, was Christian genutzt hat. Aber diese Leute haben selbst oft wenige bis keine Privilegien, interessanterweise. Die sind, wenn man so will, eigentlich nur nützliche Idioten, die halt Stimmung mitmachen und sich in ihren Facebook-Gruppen über die Grünen aufregen. Ja.
Genau. Und wie immer gilt die Kritik ja nicht dem männlichen Individuum, sondern eben dem System Patriarchat. Und mich erinnert das auch ein bisschen an die Dynamik rund um die AfD, wo es ja auch irgendwie Untersuchungen dazu gibt, dass paradoxerweise genau die Menschen, die auch sehr großen Schaden nehmen würden, würde die Politik der AfD politische Realität, dass das gerade die sind, die die AfD wählen. Ja. Ne? Also, ja.
Ja, und es ist ja auch tatsächlich, hier gibt es natürlich auch wieder einen Zusammenhang. Die besonders rechten Parteien, und das ist hier bei uns die AfD, sind die, die ganz besonders den Klimawandel auch leugnen, runterspielen. Also der aktuelle Europakandidat der AfD, der Kra heißt der, ich habe seinen Vornamen vergessen, ist auch nicht wichtig, niemand muss ihn kennen.
Maximilian, das ist also, der sagt, dass alle Feministinnen hässlich sind.
Siehste, und das ist auch der sagt, dass das mit dem Klimawandel ja gar nicht nachgewiesen sei. Also auch hier haben wir wieder eine Person, die beides ganz gut vereint, also personifizierte Petromaskulinität, wenn man so will. Naja, was ich dann noch ganz interessant fand im Gespräch mit Christian, war eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, ob es vielleicht auch eine Rolle spielt, dass wir, Stichwort Rosa-Hellblau-Falle, dass wir kleine Jungs anders erziehen als kleine Mädchen. Das ist ein Thema, was wir schon sehr oft hier durchgekaut haben. Also, dass Jungs mit Autos spielen, Mädchen sich um Puppen kümmern. Oder auf den Punkt gebracht, die etwas provokative Frage, fängt die Petromaskulinität eventuell schon im Kinderzimmer an?
Also, in jedem Fall ist es so, dass natürlich kleine Jungs bekommen Autos und Autoquartette und sehen Filme, in denen, also mein Beispiel, das im Buch auch steht, ist, ich habe als Kind, genauso wie meine Schwestern allerdings, jede Woche mit religiösem Eifer ein Colt für alle Fälle geschaut, ja, mit Lee Majors als Stuntman und Kopfgeldjäger, der in einem riesigen GMC Sierra Madre, ich habe es jetzt nachgeguckt fürs Buch, der irgendwie mehr als 2 Tonnen wiegt mit Jagdscheinwerfern auf dem Überrollbügel und so weiter, irgendwie durch einem riesigen Pickup durch die Lande fährt. Und dieses riesige Auto fliegt irgendwie in jeder zweiten Folge über irgendeine Sprungschanze durch die Luft und landet dann sicher wieder. Und dann, na, also dieses Auto spielt sozusagen im Prinzip, wenn man so will, neben Colt und Howie die dritte Hauptrolle in dieser Serie. Und das hat uns schon ziemlich fasziniert als kleine Jungs. Und ich habe mich dann auch sehr gefreut, als ich ein ferngesteuertes Auto geschenkt bekommen habe, das ein Geländewagen war. Also natürlich ist es so, dass es auf jeden Fall popkulturelle Indoktrination mit Autos als Maskulinitäts- und Freiheit- und sonst was Symbol irgendwie von klein auf stattgefunden hat. Ein Teil dieser popkulturellen Indoktrination kriegen aber natürlich Mädchen genauso mit wie Jungs, würde ich schon sagen. Vielleicht ist es bei Jungs ausgeprägter. Also wahrscheinlich ist es wirklich so, dass Jungs öfter mit Autos spielen oder auch mit Waffen. Ich, wie gesagt, was da Nature und was Nurture ist, weiß ich nicht. Aber was feststeht, ist, dass wir alle sozusagen von klein auf daran gewöhnt worden sind, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren als Symbole für Freiheit, Unabhängigkeit, Wehrhaftigkeit, was auch immer zu lesen. Und das gilt übrigens rechts wie links. Also das Easy Rider ist definitiv ein linker Film und die dritte Hauptrolle spielt am Motorrad.
Also ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich habe tatsächlich auch ein Colt für alle Pferde damals geguckt.
Oh, ja. Ich auch mit religiösem Eifer. Ja. Absolut.
Also ich weiß nicht, ich habe ja dann so in den, meine Fernsehsozialisation war ja dann halt einfach in den 90ern. Ich glaube, ich habe immer schon so diese, da waren da schon so olle Kamellen, so Wiederholungen, ne? Aber ich habe das auch alles geguckt. Ich habe ein Colt für alle Fälle geguckt, Knight Rider, Magnum, Flying Doctors habe ich geguckt, Drei Engel für Charlie. Naja, aber ja, ich habe einfach gerade irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis, da auch noch mal kurz drüber zu sprechen, weil jetzt ein bisschen aus dem Stegreif, weil wenn ich mich nicht irre, ist das doch eigentlich auch alles längst widerlegt. Also es ist doch eigentlich klar, dass die Gehirne von Jungs sich jetzt nicht maßgeblich von den Gehirnen von Mädchen unterscheiden und es ist schon einen großen Einfluss hat, welches Spielzeug bekommen Kinder und mit welchen Erwartungen gehen auch Erwachsene auf Kinder zu und welches Vorbild stellen auch Erwachsene dar? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Da fragst du jetzt eine Sache, die sich ständig weiterentwickelt. Also als ich das letzte Mal zu diesem Thema recherchiert habe, das ist aber auch schon bestimmt fast 10 Jahre her, zu meinem ersten Buch, war es meines Wissens noch nicht so hundertprozentig klar. Aber das ist ja auch eine Feststellung, die man mal machen kann. So, eigentlich wissen wir es nicht und tun aber oft so, als wüssten wir es ganz genau, dass das alles mit der Geburt schon auf die Welt kommt, dass Mädchen und Jungs verschiedene Gehirne haben. Weil, wenn man sich Mädchen- und Jungsgehirne eben anschaut, dann ist dem Gehirn nicht anzusehen, ist das jetzt durch die Geburt schon so gewesen oder hat das Gehirn auf eine bestimmte Art bestimmte Dinge gelernt und ist deswegen so geworden? Die Eigenart des Gehirns ist eben, dass es genetisch so programmiert ist, sich erst durch das Lernen zu entwickeln. Und
Neuroplastizität.
Neuroplastizität, genau. Exakt. So, und deswegen, also es gibt wohl direkt nach der Geburt auch schon beobachtbare Unterschiede in Gehirnen von Jungs und Mädchen. Aber welche Auswirkungen die genau darauf haben, was für Präferenzen dann Jungs und Mädchen entwickeln, das ist eben total ein Riesenfragezeichen. Und tatsächlich gibt es ja sowas wie genderneutrale Kitas oder gendersensible Kitas, in denen Leute dann einfach anfangen, alle Geschlechter, also Kinder aller Geschlechter, egal was, gleich zu behandeln. Also die wirklich reflektiert sind, das ist ja immer der erste Schritt. Ich muss ja selber erstmal wahnsinnig reflektiert sein und mein eigenes Verhalten gegenüber Kindern verschiedener Geschlechter reflektieren, um zu merken, ich behandle sie unterschiedlich. Also da geht's ja schon los. Und in solchen Kitas stellt man dann tatsächlich fest, dass der Möglichkeitsraum, also das, was auch Kinder sich für sich vorstellen können, unabhängig von ihrem Geschlecht, immer größer wird. Also dass das Geschlecht bei dem, was stelle ich mir vor, was habe ich für Präferenzen, was mag ich besonders gerne, dann eine untergeordnete Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, schon was, was heutzutage als gesichertes Wissen gelten kann.
Ja. Ich meine, wir können ja mal schauen, ob wir noch was finden, was wir in den Shownotes nochmal nachreichen können.
Genau.
Aber ich meine auch gelernt zu haben, dass die Unterschiede zwischen zwei Individuen in der Regel viel größer sind als die Unterschiede zwischen der Gruppe der Cis-Männer und der Gruppe der Cis-Frauen, die ja leider in diesem binären System auch in der Wissenschaft immer noch nur so untersucht werden.
Das ist auf jeden Fall gesichertes Wissen, ja.
Genau. Ja, aber wie so oft jetzt an der Stelle die Frage, ja, was tun? Wie kommen wir jetzt raus aus dieser Falle der Petromaskulinität?
Tja, weil ich da auch keine Ahnung habe, wie man das am besten macht, habe ich das Christian Stecker gefragt.
Ich glaube, die einfachste Methode ist, ich fange mal anders an. Bei der letzten COP, bei der letzten Klimakonferenz in Abu Dhabi, hat federführend Saudi-Arabien in Zusammenarbeit mit den anderen OPEC-Ländern nicht nur versucht, aus der Abschlusserklärung rauszuhalten, dass da endlich mal drin steht, wir müssen weg von Öl und Gas, was jetzt dann doch gelungen ist. Übrigens in diesem Fall den USA und John Kerry sei Dank unter anderem. Sondern sie haben auch versucht, um aus der Abschlusserklärung rauszuhalten, dass da drin steht, wir wollen bis 2030 die Kapazität für erneuerbare Energien weltweit verdreifachen. Das wollten die Saudis und die anderen Ölstaaten unbedingt verhindern. Ja, damit zeigen sie uns, was wir tun müssen. Ja, das ist der Kampf, um den es jetzt eigentlich geht. Es ist so, erneuerbare Energien, Elektromobilität, Speichertechnologie und so weiter werden exponentiell billiger und besser. Und erneuerbarer Strom ist schon jetzt überall, auch in Deutschland, nicht mal das wissen viele Leute, das ist auch ein Zeichen davon, wie gut diese Desinformation immer noch funktioniert, der billigste Strom, den es gibt. Das heißt, die Leute, die mit fossilen Brennstoffen Geld verdienen oder in Unternehmen investiert haben, die spielen auch eine ganz wichtige Rolle, die mit fossilen Brennstoffen Geld verdienen. Dazu gehört zum Beispiel auch KKR, dem ein großes Private Equity Unternehmen, dem auch ein Drittel des Springer Verlags gehört. Ja. Also die Investoren und die Öl-, Gas- und Kohlebranche selbst versuchen im Moment alles, um ihre Absatzmärkte so lang wie möglich am Leben zu erhalten. Das haben wir live mitbekommen letztes Jahr bei der Diskussion um A, das sogenannte Verbrennerverbot und B, die Wärmepumpe. Ja? Also da wurde unglaubliche Desinformation verbreitet. Wir heizen bald mit Wasserstoff, ja, es wird niemals passieren. Wärmepumpen sind teuer, die funktionieren in den meisten Häusern gar nicht und so weiter und so weiter und so weiter. Also manches davon stimmt so halb und manches stimmt einfach überhaupt nicht. Auf jeden Fall wurde große Verunsicherung erzeugt und die Leute wurden dazu gebracht, sich reihenweise jetzt noch schnell Öl- und Gasheizungen einzubauen, was sie bitter bereuen werden, wenn die Preise steigen. Ja, weil dann, das können wir ja mal kurz sagen, ne, dann wird, wenn der Gebäudesektor in den Emissionshandel einbezogen wird, dann wird plötzlich Gas und Öl sehr viel teurer werden. Zum Glück, ja. Aber die Leute, die jetzt noch schnell eine Heizung eingebaut haben, sitzen dann, stehen dann dumm da. Das sind alles Beispiele für diese eine ganz simple Auseinandersetzung, die da gerade stattfindet. Ja? Es gibt Leute, die im Moment alles tun, um Absatzmärkte so lang wie möglich am Leben zu erhalten. Das heißt, was umgekehrt, um deine Frage jetzt mal präzise zu beantworten, was wir tun müssen, um den Leuten das Handwerk zu legen, ist, diese Absatzmärkte so schnell wie möglich auszutrocknen. Deswegen, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, wir brauchen gar keine Autos mehr und wir müssen sowieso alles ganz anders machen. Es wäre auf jeden Fall besser, wenn wir weniger Autos hätten, ja, und wenn deutsche Innenstädte autofrei wären und so weiter und so weiter. Oder andere Leute, die sagen, wir müssen als erstes mal irgendwie den Kapitalismus abschaffen und ein neues Wirtschaftssystem einführen und so weiter. Das halte ich alles für im Moment nicht so besonders, jedenfalls für sich genommen, nicht besonders zielführend. Sondern alles, was jetzt schnell dazu führt, dass Öl und Gas weniger Absatzmärkte haben, jede Wärmepumpe, jedes Elektroauto, natürlich auch jedes Fahrrad, ja, jede Form von Umstieg weg von fossilen Energien, jedes ordentlich gedämmte Haus, führt alles dazu, dass Öl und Gas sich schneller nicht mehr rechnen. Und gleichzeitig, dass die Preise für diese anderen Formen der Energieerzeugung, der Mobilität, der Energiespeicherung und so weiter, noch schneller, noch weiter fallen. Das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen ihnen ihren Markt wegnehmen. Und dann ist es, das hat ganz tolle Nebeneffekte. Dann sind plötzlich lauter Autokraten und so Mistkerle wie Wladimir Putin, die sind dann pleite, weil sie nichts anderes haben als Öl und Gas. Deswegen ist auch die Stimmung gerade so aggressiv, weil wirklich hier mit härtesten Bandagen jetzt darum gekämpft wird, weiter mit fossilen Brennstoffen Geld verdienen zu können.
So, und wenn wir das jetzt noch zusammennehmen, dass dann nämlich nicht nur die Autokraten pleite sind, sondern auch die ganz harten Antifeministen, die gerade hart daran beteiligt sind, diese Petromaskulinität zu propagieren und die Woke-Ideologie irgendwie als das Schlimmste, was passieren könnte, hinzustellen, die sind dann auch pleite. Ja, also es ist auch wirklich ein großes Win-Win für alle Menschen, die feministisch unterwegs sind. Also
das ist quasi ein riesiger intersektionaler Full-Circle-Moment an dieser Stelle.
Mit Wirtschaft den Antifeminismus bekämpfen. Ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee. Ich hoffe, es funktioniert. Ja. Was man aber, und jetzt kommt wirklich der letzte Take von Christian Stecker in dieser Sendung, aber das ist wirklich, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil es vielen Leuten nicht klar ist. Also eigentlich könnte man das, was er gerade gesagt hat, ja auch zusammenfassen als: Lasst euch nicht verarschen, weil letztendlich ist es das, was ja passiert. Also diese Petromaskulisten, nenne ich sie jetzt mal, die sind einem Irrglauben aufgesessen. Das Beispiel Heizung zeigt das, glaube ich, ganz gut. Wenn du dir jetzt noch mal eine Gasheizung gekauft hast, wirst du ab 2027 ziemlich doof dastehen. Und nicht nur das, sondern was man ganz dringend wissen sollte.
Die meisten Leute wissen, glaube ich, nicht, wie die Dinge wirklich liegen, was das Geld angeht. Ja, und dazu finde ich 2 bis 3 Zahlen extrem wichtig. Eine davon ist, das ist eine Studie von einem Kollegen aus den Niederlanden aus dem Jahr 2022, eine wissenschaftlich peer-reviewed veröffentlichte Studie von einem Energieökonom, der nachgerechnet hat, dass sozusagen die Ölstaaten und die Ölkonzerne seit 1970 im Schnitt jedes Jahr eine Billion Dollar inflationsbereinigt Gewinn gemacht haben. Eine Billion Dollar im Jahr. Das sind 3 Milliarden Dollar Gewinn, nicht Umsatz. 3 Milliarden pro Tag. 365 Tage im Jahr seit 50 Jahren. Das meiste davon in den letzten 20 Jahren. Also seitdem wir wissen, dass es eine menschengemachte Klimakrise, sicher wissen, dass es eine menschengemachte Klimakrise gibt und es Klimaabkommen gibt und so weiter, haben diese Konzerne und Staaten noch mehr Geld verdient als vorher. Das wird ihnen auch sehr leicht gemacht, weil, wie der Internationale Währungsfonds, der jetzt keine ökoradikale Agitationsorganisation ist, festgestellt hat, im Jahr 2022 sind in die Förderung, also die finanzielle Förderung von fossilen Brennstoffen, 7 Billionen Dollar geflossen. Also das ist fast doppelt so viel wie das deutsche Bruttoinlandsprodukt. 7 Billionen Dollar Subventionen für fossile Brennstoffe. Das meiste sind diese nicht eingepreisten Schäden, aber auch sogenannte explizite Subventionen sind immer noch 1,3 Billionen in einem Jahr. Fließen an Subventionen an eine Industrie, die 1 Billion Dollar im Jahr Gewinn macht. Also das ist, mit dieser Art von finanzieller Unterstützung kann ich auch mit schimmligem Brot reich werden. Das ist die Lage, in der wir im Moment sind. Wir geben weltweit gigantische Summen aus, um den Männern, die die Welt verbrennen, ihr Geschäftsmodell zu versüßen. Das ist unser zentrales Problem und das müssen wir schleunigst ändern.
Amen.
Wirklich. Mic drop. Ja, so viel zum Thema Klimaschutz können wir uns nicht leisten. Wow.
Das. Tja. Wir hoffen, dass mehr Leute das wissen nach dieser Sendung. Werden auf jeden Fall wahrscheinlich ein paar dabei sein, die es noch nicht wussten. Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich alles längst. Aber ist vielleicht auch was man gut mal in die WhatsApp-Gruppe, in die Telegram-Gruppe, in die Facebook-Gruppe posten kann. Und dann können Menschen ja mal über diesen Zahlen kurz mal meditieren, was das eigentlich bedeutet.
Ja, ich muss mich mal hier nochmal kurz sammeln, bevor ich hier zu meinem Tipp noch übergehe, den ich noch mitgebracht habe, quasi um den Bogen nochmal zurückzuschlagen zur Popkultur. Und zwar kommt am 23. Mai ein Film in die Kinos. Jetzt muss ich mein Wort Tipp nochmal ein bisschen wieder einfangen. Ich weiß natürlich selber noch nicht, wie der Film wird, aber ich bin in freudiger Erwartung, wie es so schön heißt, weil nämlich Furiosa in die Kinos kommt, also Nebentitel oder Untertitel A Mad Max Saga. Und diejenigen von euch, die auch unsere Newsletter von Anfang an schon lesen, wissen das vielleicht bereits, dass ich da so eine kleine Schwäche für entwickelt habe, als Lützerath geräumt wurde. Hatten wir dieses Thema Petromaskulinität ja auch schon mal am Rande im Newsletter. Und ich schrieb eben von dem Film Mad Max Fury Road, was also quasi der Film aus 2015 war. Und der Film, der jetzt dieses Jahr in die Kinos kommt, ist das Prequel dazu. Also das heißt, die Vorgeschichte von Furiosa wird jetzt im neuen Film erzählt, die 2015 in diesem Mad Max Fury Road Film die halb heimliche Hauptrolle gespielt hat. Und warum ich euch das jetzt erzähle oder warum ich das mitbringe, hat verschiedene Gründe. Der naheliegendste ist erstmal der, dass eben über Popkultur man sich sehr gut auch ein Bild machen kann, eben von den Auswirkungen all dieser politischen Zusammenhänge, die wir jetzt heute in dieser Sendung besprochen haben, weil wie eine Welt aussehen könnte, wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt tun, also wenn die Männer weiterhin die Welt verbrennen, das kann man sehr, sehr gut eben in diesen Mad Max Filmen, also insbesondere bei Fury Road, sehen. Und interessant ist auch, dass damals 2015 Eve Ensler mitgewirkt hat, also beratend mitgewirkt hat an diesem Film. Manche kennen sie als die Autorin der Vagina-Monologes, also ziemlich cool. Und der Film macht eben aufmerksam auf die Umweltzerstörung und ihre Folgen, zeichnet diese dystopische Welt und macht halt mal mehr, mal weniger direkt eben auch schon auf diese patriarchale Gewalt eben aufmerksam. Und das ist ein Film, den man ja guten Gewissens als kryptofeministisch bezeichnen könnte, weil da so viele kleine feministische Easter Eggs versteckt sind. Also ich habe damals in der Schule schon immer sehr gerne meine Klausuren mit Königserläuterung vorbereitet. Und es gibt im Internet jede Menge coole so Video-Essays, die eben diese feministische Bedeutung aus diesem Film noch mal analysieren. Da packe ich euch auch ein paar Beispiele in die Shownotes. Spannenderweise fällt dieser Film trotzdem beim Bechdel-Test durch.
Was?
Ja, weil es gibt zwar Dialoge zwischen zwei Frauen, die sich nicht um einen Mann drehen, allerdings hat nur eine der Frauen einen eigenen Namen, also tritt mit einem eigenen Namen in Erscheinung, nämlich Furiosa. Deswegen leider knapp dran vorbei. Kritisieren könnte man auch noch, dass Frausein in diesem Film eben sehr wiederum auf dieses Erdverbundene, Naturverbundene und eben vor allem das Mütterliche reduziert wird. Spannend fand ich aber total, dass eben es einen riesen antifeministischen Backlash gab 2015. Also es gibt da einen Blogger, Aaron Clary heißt der, der halt regelrecht entsetzt war über diesen Film und ihn als feministische Propaganda bezeichnet hat. Es gibt ein ganz witziges Zitat. Leider war ich gezwungen, die traurige Wahrheit zu akzeptieren. Fury Road ist kein Film, der für Männer gemacht ist, sondern ein Stück feministischer Propaganda, das sich als Männerfilm tarnt. Ja. Also nehmen die fiesen Feministen uns jetzt nicht nur das Fleisch, die Karren und sonst was weg, sondern auch noch unsere Actionfilme. Er rief dann auch zum Boykott auf des Films. Deswegen bin ich eben sehr gespannt, wie eben jetzt das Prequel wird, was am 23. Mai in die Kinos kommt.
Ich habe jetzt voll Bock drauf und ich habe auch Mad Max Fury Road bisher noch nicht gesehen. Das ist doch eine gute Gelegenheit, das schnell noch nachzuholen bis zum Mai.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, wir haben ganz gut festgestellt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Gender und Klima. Insbesondere, wenn wir dann darüber sprechen, was für Privilegien bestimmte reiche Männer auf dieser Welt haben und verteidigen wollen. Und es gibt eben auch eine Ideologie, die zur Verteidigung dieser Privilegien geschaffen wurde, die sich dann auch jenseits der privilegierten Männer leider, leider ganz gut zu verbreiten scheint. Aber wir haben auch gelernt, wenn wir die Einkommensquellen dieser Männer austrocknen und die Absatzmärkte trockenlegen, dann haben wir gute Chancen, nicht nur das Klima zu retten, sondern weniger Autokraten und weniger reiche Antifeministen in der Welt zu haben. Das ist doch die gute Nachricht.
Ja, ja, das ist der lila typische Hoffnungsschimmer am Ende einer fast jeder Sendung. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie super gerne weiter. Also das hilft uns wirklich sehr. Erzählt euren FreundInnen davon, leitet sie weiter, lasst eine Bewertung da, kommentiert, folgt auf Instagram und wenn ihr es euch leisten könnt, dann unterstützt uns doch auch gerne finanziell, weil dieser feministische Journalismus, den wir hier machen, der muss bezahlt werden. Und
hat leider keine Ölquellen in Texas.
Ja, richtig. Leider noch keine Ölquelle aufgetan, also brauchen wir eben unter anderem euch. Wenn ihr mal vorbeischaut auf lila-podcast.com/unterstützen, findet ihr da verschiedene Möglichkeiten, wie das geht. Und auch kleine Kleinstbeträge helfen uns tatsächlich da schon weiter.
Wir danken an dieser Stelle vor allem Shirin, Inga, Jakob und Clara, die als Unterstützerinnen zum Beispiel zuletzt dazugekommen sind, aber auch viele, viele andere. Ihr helft uns sehr dabei, vor allem auch unabhängig zu werden von Werbung, die im letzten Jahr ein bisschen für uns weggebrochen ist. Und dank euch sind wir zum Beispiel bei Steady inzwischen schon bei über 1000 Euro Einnahmen pro Monat. Das reicht noch nicht ganz, um zwei Sendungen und zwei Newsletter zu finanzieren, aber wir sind auf einem sehr guten Weg und euch dafür richtig, richtig dankbar. Dann bleibt uns noch zu sagen, schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt Feminismus für alle.
Auch Petromaskulisten.
Und ja, habt eine gute Zeit bis dahin.
Macht's gut. Tschüss.
eine Produktion von Haus 1.